Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Talkathlon, eurem Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Ja, und das erste Wochenende in Hochfilzen in Österreich ist vorbei und damit wollen wir natürlich über uns mit den Ergebnissen unterhalten und analysieren, was wir jetzt mehr wissen. Denn wir wissen einiges, ein bisschen mehr. Leute, die beim ersten in der ersten Weltcup-Station in Kontiolahti überrascht haben, haben ein bisschen enttäuscht. Dafür sind dann ein bisschen andere Namen noch vielleicht ein bisschen emporgekrochen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Darüber müssen wir sprechen. Das mache ich wieder nicht alleine, sondern habe heute eine neue Stimme bei mir, die wir noch nicht kennen. Und zwar ist das die Lena Levin, auch von biathlonnews.de. Hallo Lena.
Hallo, guten Abend. Schön dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass du mit dabei bist und wollen natürlich auch direkt erstmal die Möglichkeit zu geben, ja, dich vorzustellen. Wie bist du zum Biathlon gekommen und ein bisschen zu deiner Geschichte.
Ja, meine Geschichte. Bin zum Biathlon gekommen, weil meine Mutter und mein Großvater auch Wintersport verrückt sind. Es wurde bei uns immer geguckt und das ist dann auch auf mich übergeschwappt. Bin jetzt seit dieser Saison bei biathlonnews.de dabei, da noch ein bisschen Unterstützung gebraucht wurde und man kann ja sicherlich da sein Hobby immer noch erweitern. Sitze also viel vorm Fernseher und schaue Biathlon und wohne jetzt momentan tatsächlich in Schweden und kann aber den Deutschen von hier aus zuschauen.
Also quasi in der aufsteigenden Biathlon-Aktion aktuell, so kann man es ja
genau, kurz beschreiben. Ich habe immer noch ein selbst wenn die Deutschen mal nicht gut abschneiden, habe ich noch die Schweden, auf die ich mich verlassen kann im Moment.
Ja, das stimmt schon. Wobei, man muss natürlich jetzt schon, um jetzt nicht zu viel zu greifen, die Schweden waren dieses Wochenende nicht ganz so gut. Lena, nachdem sie ja wirklich in den ersten zwei Wochenenden wirklich ja, überrascht haben und mit wirklich überragenden Ergebnissen da vorweggelaufen sind, war es jetzt in Hochfilzen, jetzt mal die Staffel ausgenommen, wo sie Zweite geworden sind, jetzt nicht so starke Ergebnisse, die sie gezeigt haben. Also da... Ja, war es jetzt normaler wieder oder war einfach das die Erwartung vielleicht dann auch zu hoch, das aus Kontinuität so zu bestätigen?
Tja, das ist die Frage aller Fragen. War es vielleicht Material mit Ortswechsel, dass sie nur sich in Kontiolahti, wo alle anderen mit Material zu kämpfen hatten, dass sie jetzt vielleicht in Hochfilzen Schwierigkeiten hatten? Ich weiß es nicht. Ich denke, da müssen wir jetzt mal das nächste Wochenende abwarten.
Ja, das werden wir sehr wahrscheinlich abwarten müssen, denn es ist natürlich die große Frage, ob es halt, wie gesagt, dieses eine Mal gewesen ist. Na gut, natürlich müssen wir schon sagen, Hanna Öberg hat es natürlich da auch schon gut gemacht, so ist es jetzt nicht.
Ja, die Verfolgung war Wahnsinn, ja.
Genau, von 29 auf 4 nach vorne gelaufen, aber ansonsten halt zum Beispiel Nojana Scottheim, die ja aus dem Nichts gekommen war, ist quasi wie so ein bisschen jetzt nichts verschwunden, in Anführungsstrichen, Platz 41, Platz 32 in den Einzeldisziplinen natürlich dann entsprechend ein bisschen zu wenig, auch wenn Elvira Öberg das ja wirklich gut gemacht hat. Aber die Schwedin war nicht so gut, trotzdem ein Team aus dem Norden war sehr gut, denn die Norwegerinnen sind zurückgekommen. Ja, auch mit Marte Olsby-Reusland haben sie jetzt die neue Trägerin des gelben Trikots in ihren Reihen.
Auf jeden Fall. Und Tiril Eckhoff hat ja auch im Sprint eine gute Leistung gezeigt, Platz 2. Also da ist auf jeden Fall, die Norweger haben sich wieder stark gezeigt dieses Wochenende.
Ja, das haben sie auf jeden Fall, aber wenn du gerade Tiril Eckhoff ansprichst, Platz 2 im Sprint und dann in der Verfolgung hatte sie wieder diesen typischen Patzer drinnen, dieses Konstanzthema, was wir ja bei ihr irgendwie immer haben.
Ja, das ist wirklich faszinierend, dass sie einen Tag wirklich gut durchkommt und den anderen Tag so daneben liegt. Das kann nur Tiril Eckhoff, würde ich mal sagen.
Das glaube ich auch, dass das nur Tiril Eckhoff kommt. Das ist schon wirklich, ja, schon wirklich außergewöhnlich, wie sie da ja zwischen diesen Leistungen hin und her schwankt. Ich meine, dann auch, wenn wir uns auch die Staffel angucken, da lief sie eigentlich auch jetzt gar nicht so verkehrt. Also haben sie es ja auch am Ende gereicht, um zu gewinnen und da hat sie auch gute Leistungen gezeigt. Also nur ein Schießfehler, da beweist es halt wieder, aber dann halt im entsprechenden Verfolgungsrennen halt 6 Fehler geschossen, wo du dann wieder fragst, ja, wo hat sie denn auf einmal die Schießleistung wieder verloren? Also ist schon wirklich sehr, sehr kurios, muss ich schon zugeben. Aber wie gesagt, am Ende liegt sie gar nicht so schlecht im Gesamtweltcup aktuell. Ist auf Platz 7, ist gar nicht so verkehrt. Rückstand ist zwar ein bisschen groß, schon mit 100 Punkten auf Marte Olsby-Reuseland, aber die Saison ist ja noch entsprechend lang. Aber natürlich müssen wir über die ja, weißrussische Überraschung sprechen. Zinira Alimbekova.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich das da überhaupt eine Überraschung nennen würde. Durchaus natürlich, dass sie gewinnt und auch in der Verfolgung Zweite wird. Aber man sollte sie auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
Ja, spätestens jetzt, nachdem sie ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat, spätestens jetzt muss man sie auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und dann, ich meine, Platz 2 hat sie es ja auch entsprechend bestätigt in der Verfolgung. Also ja, da merkt man auch, da ist wieder eine weißrussische Einzelkämpferin, Lena.
Auf jeden Fall. Und bei den Schießleistungen, also in der Verfolgung mit 4x0, ist sehr beeindruckend.
Genau, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Ich hatte mir Statistik angeguckt, zählt zu den besten Schützinnen bisher im Gesamtweltcup. Also da muss man sich dann auch entsprechend nicht wundern. Und auch die Laufzeiten, wenn man sich die anguckt, die sind gar nicht so verkehrt. Also da merkt man schon, dass da vielleicht auch ein bisschen sich was abgekaut wurde. Natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so stark wie eine Daja Domracheva früher, aber es geht auf jeden Fall schon in eine sehr, sehr gute Richtung, das kann man schon sagen, auf jeden Fall.
Definitiv, man muss vielleicht sogar erstmal froh sein, dass vielleicht die Laufleistung noch nicht ganz so 100% ganz vorne mit dabei ist, weil sonst ist sie vielleicht gar nicht mehr so schlagbar.
Das stimmt wahrscheinlich, das ist dann sonst ein bisschen zu schwierig, glaube ich schon, sonst für die anderen. Aber wie gesagt, es ist bisher ein buntes Mischmasch, also wir haben viele verschiedene Siegerinnen schon gehabt, das macht es natürlich auch auf jeden Fall aus. Lass uns ein bisschen auf das deutsche Team gucken, Lena, und uns mit den deutschen Damen beschäftigen. Und da müssen wir sagen, die deutsche Fahne hochgehalten hat Franziska Preuß.
Auf jeden Fall. Freut mich sehr für Sie, dass Sie auch jetzt mal nach sehr guten Laufleistungen ja in den letzten 2 Wochenenden das jetzt noch vereinen konnte und aufs Podest laufen konnte.
Genau, Platz 3 im Sprint gewesen, dann mit Platz 8 in der Verfolgung zwar das nicht ganz halten können, aber natürlich trotzdem auch gute Leistung, auch gerade beim Läuferischen war es dann bei ihr auch wirklich in Ordnung. Also da hat sie auch wieder ja, gute Tage anknüpfen können, also das war sie wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Auch in der Staffel war sie ja eine wichtige Säule, auch wenn sie da die überraschenden Schießfehler drin hatte. Also da waren, glaube ich, alle ein bisschen überrascht, als das dann von ihr gekommen ist. Wenn wir uns das andere deutsche Team angucken, müssen wir auf jeden Fall noch positiv hervorheben. Janine Hettich. Platz 13, Platz 25.
Ja, also im Sprint beste Platzierung bisher und ich glaube, damit kann sie sehr zufrieden sein.
Genau, ist ja noch eine junge Athletin. Da kann sie auf jeden Fall mit zufrieden sein. Ein bisschen das Sorgenkind war an dem Wochenende, aber Denise Herrmann hat selbst gesagt, sie hat so ein bisschen mit Schienbeinproblemen gekämpft und deswegen war es nicht hundertprozentig fit und hat dann ja auch dann im Zielsprint haben wir über den Vortritt lassen müssen bei der Staffel, sodass es nur zu Platz 4 gereicht sind. Auch die Ergebnisse im Einzel- oder in Einzelwettbewerben auch weit weg davon, was sie eigentlich kann.
Auf jeden Fall. Abgesehen davon, dass jetzt auch das Schießen nicht 100% war, sieht man aber, dass trotz ihrer 3 Strafrunden es andere gab, die jetzt nicht viel schneller, viel langsamer unterwegs waren als sie. Und das sind wir nicht gewohnt von Denise Herrmann.
Nee, definitiv nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist, glaube ich, sowieso Hochfilzen, glaube ich, noch nie so richtig ihr Wettbewerb gewesen. Ich kann mich da aber auch täuschen, dass sie es immer so ein bisschen schwer mitgetan hat. Lass uns vielleicht noch über die anderen Deutschen sprechen. Vanessa Hinz, Platz 62 im Sprint. Verfolgung dadurch verpasst. Also das war ja ein richtiger Tiefpunkt für sie.
Ja, auf jeden Fall. Danach hat man dann auch ihren Instagram-Post gesehen und ich glaube, ja, für sie war das Wochenende dann auch gegessen und jetzt konnte sie die Pause ein bisschen nutzen und vielleicht sich ein bisschen ja, regenerieren und hoffentlich im nächsten Wochenende neu angreifen.
Muss sie auch auf jeden Fall, denn sie hätte dadurch ihren Platz in der Staffel ja auch verloren gehabt. War außen vor, genau, denn Maren Hammerschnitt durfte an 1 laufen, zum ersten Mal seit langer Zeit, dass sie dort an der Staffel laufen durfte, hat sie es aber verdient mit guten Leistungen, gut, jetzt im Einzel nur Platz 33, Platz 38, da war es in der ersten Woche noch ein bisschen besser, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass sie jetzt so ein bisschen ja, mehr wieder in die Form zurückkommt, die wie wir sie eigentlich kennen.
Auf jeden Fall, ja, da bin ich gespannt, was von Maren Hammerschnitt in der Saison noch kommt auch.
Genau, da war ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie es da weitergeht. Lass uns vielleicht dann noch ein bisschen über die Französin sprechen. die auch so ein bisschen, ja, da auch noch nicht so hundertprozentig richtig drin sind. Klar, mit Platz 2 in der Staffel alles richtig gemacht, das kann man jetzt schon nicht sagen, aber so richtig ganz hat es nicht funktioniert. Ich möchte aber vielleicht Julia Simon ausnehmen, die ja die Abstandbeste war in der Französin dieses Wochenende.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man schaut, sie hat 2 Fehler geschossen im Sprint zum Beispiel, aber ist trotzdem schneller als Lisa Vitozzi oder Dorothea Viera. Das ist dann schon beeindruckend, würde ich sagen. Da hat auf jeden Fall in der Laufleistung und mit den Skien einiges zusammengepasst.
Genau, Skien sind gleich auch noch ein Thema, da wollen wir gleich ein bisschen später drüber sprechen, aber die Laufform passt auf jeden Fall bei ihr. Ich denke, das müssen wir auf jeden Fall so erwähnen und du hast sie gerade schon angesprochen, die beiden Italienerinnen, Dorothea Viera und Lisa Vitozzi. Dorothea Viera jetzt ein bisschen besser wieder drin, mit Platz 6 in der Verfolgung, Platz 8 im Sprint. Lisa Vitozzi nicht ganz mithalten können, dann was sie da im Sprint gezeigt hatte, da hat sie ein bisschen Plätze verloren gehabt. Ist es trotzdem ein Schritt nach vorne gewesen für die beiden, nachdem sie so ein bisschen zu kämpfen hatten in der ersten Woche?
Ja, also Lisa Vitozzi auf jeden Fall. Dorothea Viera sind wir doch gewohnt, dass sie mehr so in den Top 5 sich um die Top 5 kämpft. Aber ich denke trotzdem, dass sie vielleicht auch aufgrund des ja doch schweren Corona-Vorbereitung in Italien vielleicht einfach noch ein, zwei Weltcups mehr brauchen, um ganz vorne mit dabei zu sein.
Ja, das hatten wir auch schon überlegt, dass da wirklich so ein Grund sein kann, dass sie vielleicht einfach noch ja ein paar Wettkämpfe einfach brauchen, um auch lauftechnisch dann mit den Top-Leuten mithalten zu können. Wenn wir mal gucken, Lisa Vitozzi, 35 beste Laufzeit in der Verfolgung. Also da sind wir von ihr ja viel, viel mehr gewohnt. Ich glaube, das müssen wir doch schon so knallhart sagen, dass sie ja da eigentlich unter ihrer Möglichkeit geblieben ist. Auch letzte Saison war es ja noch nicht so stark, wie wir sie eigentlich im Jahr zuvor gewohnt waren, wo sie ja knapp den Gesamtweltcup fast gewonnen hätte. Also da muss sie auf jeden Fall noch wieder ein bisschen zurückkommen. Und auch, wie gesagt, Dorothea Viera, Schritt nach vorne war es auf jeden Fall schon. Bei ihr passt zumindest das Schießen, was bei der Lisa Vitozzi noch nicht so ganz der Fall ist. Und läuferisch ist sie auch noch einen Schritt vor ihr. Hast du noch einen weiteren Kandidaten oder eine Überraschungskandidatin, Lena, mit der du so vor dem Wettkampf nicht unbedingt gerechnet hättest?
Ich habe mich gefreut, Claire Egan auf der 10 im Sprint zu sehen. Das ist ja, die haben wir ja letzte Saison auch ab und zu mal in den Top 10 gesehen. Und ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, eine gute Leistung, die sie dann im Sprint nicht bestätigen konnte. Aber es ist zumindest ein Lichtblick vielleicht auch für die USA. Und ja, auch Lisa Fall. Hauser.
Ja. Genau, allgemein die Österreicher verbessert gewesen, liegt wahrscheinlich auch da natürlich, man kennt die Strecken in Hochfilzen.
Ja, Hochfilzen.
Ja, genau, Hochfilzen. Ja. Ich war gerade irgendwo anders, ja. Hochfilzen Platz 9, Platz 10 gewesen, also wirklich gute Leistung und auch noch erwähnt sollte natürlich die Leistung von Lena Hecki, die in der Verfolgung von Platz 38 mit 2 Schießfehlern auf 11 nach vorne gelaufen ist. Zweitbeste Schießzeit von allen gewesen, 13 beste Laufzeit, also da auch da einen Schritt nach vorne zu sehen bei ihr, die auch einen schweren Auftakt hat, den Controlati, wo es auch nicht so richtig zusammenlief, auch wenn zwar noch die Schweizer Staffel noch nicht an die Leistungserforderung anknüpfen kann, aber zumindest dort ein kleiner Lichtblick für die schweizerische Mannschaft, genau.
Definitiv. Da sind wir gespannt, was von Lena Hecki noch kommt. Sie hat sich ja in der letzten Saison am Ende stark gezeigt, deswegen hoffen wir, dass wir das dieses Jahr auch nochmal sehen.
Genau, hoffen wir auf jeden Fall drauf und ja, schauen dann, wie gesagt, mal, wie sie es dann jetzt in den kommenden Rennen bestätigen können, denn natürlich ist ja noch eine Woche der Hochfilzen dran, weil wir ja dieses Mal jeweils 2 Rennwochenende an einem Standort haben, genau. Um es einfach komprimierter mit weniger Reisestress zu haben. Wollen jetzt eine kurze Pause machen und beschäftigen uns dann gleich mit den Herren und müssen über einen Mann reden, der bisher überraschend nicht gewinnt, Johannes Tinges Bö. Deswegen bleibt dran, hier bei Talkathlon, eurem Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Herren und beschäftigen uns dort, ja, mit den Ergebnissen, die es dort am Wochenende gegeben hat. Und ja, wir müssen auch wie letztes Mal schon sagen, Lena, Johannes Tinjes Bø, er ist zwar Gesamtweltcup-Führender, aber er ist schlagbar.
Definitiv. Er schießt nicht deutlich mehr Fehler, aber er erlaubt sich doch mehr Fehler, als wir das eigentlich von ihm gewohnt sind am Schießstand. Und auch er ist auf der Loipe schlagbar, was wir absolut nicht gewohnt sind. Da weiß ich nicht, ob das vielleicht die Papa-Zeit zu viel Zeit in Anspruch genommen hat oder woran es liegt, weil die anderen Norweger sind ja deutlich läuferisch auch sehr stark unterwegs. Das heißt, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es ein Materialproblem ist, sondern da liegt, scheint es vielleicht wirklich an ihm zu liegen.
Ja, das scheint es wirklich zu liegen. Also da bin ich muss dir zugeben, ein bisschen überrascht. Klar, er hatte sich da verzockt im Sprint, das muss man schon zugeben. Da hat er eine späte Startnummer gehabt und wollte dann hinten raus mit der späten Startnummer an allen vorbeikommen. War die falsche Entscheidung, weil dann dort ja die Piste dann zu hart geworden ist und er nicht wirklich ja, richtig rauskam und hinterhergekommen ist. Am Ende 41 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Johannes Dahle gehabt, der ja, 23 Startnummer vor dem Mann gewesen ist. Also hätte Johannes Tinjesbø sich eine Gruppe vorher ausgesucht, dann wäre es besser gewesen als jetzt die er sich da hinten rausgenommen hat. Trotzdem auch die Staffel, wenn wir uns das angucken, letztes Stehenschießen, schießt er in der Staffel eine Strafrunde. Das ist man von ihm ja wirklich gar nicht gewöhnt. Also auch diese Abgezocktheit fehlt ihm irgendwie aktuell.
Ja, definitiv. Also ich habe das letzte Schießen noch live gesehen und dachte, wer steht da gerade und schießt? Weil wir sind es gewohnt, okay, er macht ein, zwei Fehler, weil er es super schnell durchziehen will, aber meistens rappelt er sich dann wieder auf und trifft, dass er dann wirklich einmal in die Strafrunde muss und einen Sieg so leicht an die Schweden hergibt, war sehr überraschend.
Ja, das fand ich auch auf jeden Fall auf. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Also letzte Saison hat er beim Stehenschießen 89% Trefferquote. Aktuell sind es 84, also da mal 5% Runde. Dafür trifft er halt im Liegend 95%, also fast jeder Schuss ist dort ein Treffer. Aber das ist schon aktuell so, dass das da schon ein bisschen auffällig ist. Ich meine, das ist Meckern auf einem hohen Niveau. Also wenn wir uns die Ergebnisse angucken, ne, Platz 4 und war zweimal Platz 4, genau. Also jetzt nichts oder so, aber es ist schon mal wunderlich eigentlich, dass er ja, dass das nicht so hinkriegt, wie wir es eigentlich von ihm erwartet haben und gesagt haben, der geht jetzt durch und gewinnt gefühlt irgendwie alle Rennen, die es gibt. Also das ist schon ein bisschen überraschend. Man muss aber auch sagen, Lena, die norwegische Mannschaft, das ist einfach wirklich richtig, richtig stark, was sie dort haben. Ja, allein im Gesamtweltcup sind von den ersten 6 4 Norweger. Ich denke, das sagt alles über diese starke Mannschaft aus.
Das sagt definitiv alles. Eine Sache vielleicht noch zu Johannes Tinjesbø, die mir aufgefallen ist beim Schießen, dass er im Vergleich zur letzten Saison doch bei einigen Schießen auch ein bisschen an Tempo rausnimmt, dass er wirklich nicht nur versucht, auf Schnelligkeit, sondern auch auf Treffer zu gehen, was vielleicht bei ihm nicht zu funktionieren scheint. Aber das ist mir bei einigen Schießen aufgefallen, dass er deutlich langsamer schießt, als wir das gewohnt sind. Das vielleicht noch zu ihm.
Ja, das ist natürlich auch ein Thema. Also ich hatte es auch noch gerade mal geschaut, bei sich im Team war er jetzt in der Staffel der drittlangsamste also nur Johannes Dahle war noch langsamer beim Schießen. Also das ist ja schon auf jeden Fall auffällig dort. Aber wie gesagt, die norwegische Mannschaft ist halt trotzdem jetzt nicht schlecht. Also Tarjei Bø ist gut, Johannes Dahle mit seinem ersten Weltcup-Sieg und auch der junge Sturlaholm Negret, der wirklich, ja, bisschen wirklich überragendes gemacht hat, nachdem er ja Ende letzter Saison schon mal reingekommen ist. Also das ist da bei den Norwegern wirklich, da gibt es genug Siegerpotenzial in der ganzen Mannschaft, das muss man da schon auf jeden Fall hervorheben, klar.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man auch sieht, dass die eine Staffel mit einem Nachlader, mit 11 Nachladern und einer Strafrunde trotzdem auf Rang 2 laufen können, das zeigt einfach, wie stark die Mannschaft an sich ist. Da funktioniert auf jeden Fall das Nachwuchsprogramm, weil da kommt halt jede Saison, letzte Saison kommt Dahle dazu, da jetzt in der Saison kommt Le Greit dazu, also da funktioniert auf jeden Fall irgendwas auch im Nachwuchsbereich, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, also da, es ist ja so, Norwegen ist Biathlon-Nation schlechthin, gut, auch Langlauf, so ist es jetzt nicht, also da merkt man schon, dass da ja viel, viel Qualität und viel, viel auch Nachwuchs einfach immer wieder nachkommt. Das macht es natürlich schwierig, dort zu bestehen. Eine gute Mannschaftsleistung auch und die Mannschaft, die dann auch Norwegen geschlagen hat in der Staffel, waren die Franzosen an diesem Wochenende. Ja. Wobei, in der Staffel hatten sie nicht gewonnen. So ist es richtig. Die waren
nee,
nur
da haben
Sechster.
Die Schweden gewonnen.
Da haben die Schweden gewonnen, genau. Weil nämlich komplett überraschend, wie ich finde, die eigentlich die beiden Besten mit Emilien Jacquelin und Quentin Fillon-Maillet, die noch am Doppelsieg gefeiert hatten, am Samstag in der Verfolgung, ja, beide eine Strafrunde geschossen haben, beziehungsweise Jacquelin sogar zwei Strafrunden geschossen hat. Also da war ich wirklich... Ja, sehr überrascht, muss ich zugeben.
Ja, absolut. Also mit drei Strafrunden, 12 Nachlader, das ist nicht das, was wir von den Franzosen gewohnt sind. Speziell hatte man das nicht erwartet nach der nach den vorherigen Rennen.
Nee, auf keinen Fall. Aber das ist ja, ich meine, es zeigt zwar, dass die Franzosen in Einzelrennen auf jeden Fall auch mithalten können und das haben sie auch wirklich eindrucksvoll gezeigt, aber dass dann einfach da auch da dann ja, Thema Konstanz ein bisschen gefragt ist. Also, dass sie da noch cooler bleiben müssen. Noch gerade natürlich Jacquelin und Fillon-Maillet diese Mannschaft ja auch führen sollen, weil sie die nominell zwei Besten sind, da vielleicht noch erst reinwachsen müssen, oder?
Ja, das kann natürlich gut sein. Also, vor dieser Saison hat man ja Fillon-Maillet als den absoluten Mitfavoriten um den Gesamtweltcup genannt, dass er derjenige ist, der vielleicht auch gegen Johannes Tenisbø anhalten kann. Und das ist dann vielleicht auch ein gewisser Druck, der damit kommt, an den man sich vielleicht auch noch gewöhnen muss.
Genau, das kann natürlich auch noch ein Thema sein, dass, wie gesagt, es waren gute Leistungen, so ist jetzt gar nicht, das wollen wir auch gar nicht schlecht reden oder so, aber wie gesagt, das kann natürlich noch so ein Thema sein, was so ein bisschen im Hinterkopf ist, okay, Martha Foucault ist weg, jetzt stehen wir natürlich umso mehr im Fokus und ja, müssen darauf achten, dass wir möglichst wenig falsch machen. Und noch besser sind, das kann natürlich dann ein bisschen, ja, mental ein bisschen hemmen und ist natürlich auch eine Umstellung, aber wie gesagt, das waren trotzdem gute Leistungen und Quentin Fillon-Maillet ist ja auf Platz 3 im Gesamtweltcup, also so schlecht ist es auch nicht und Jacquelin mit Platz 7 im Gesamtweltcup, das sieht ja auch noch wirklich sehr, sehr gut aktuell aus. Lena, lass uns zum deutschen Team kommen und uns mit der Mannschaft beschäftigen, wo ja Arndt Peiffer am Freitag abreisen musste aufgrund von des persönlichen, persönlichen Gründen abgereist ist, soll jetzt aber wieder zurückkommen, hieß es schon, also soll jetzt am heutigen Dienstag, wir nehmen Montagabend auf, entsprechend wieder anreisen und trainieren können. Natürlich sehr gut für die deutsche Mannschaft, denen es vielleicht so ein bisschen in der Staffel gefehlt hat. Am Ende nur Platz 4 dort, Platz 3 gewesen, klar, aber mit vielleicht ein bisschen besserer Mannschaft hätte es vielleicht ein bisschen besser funktionieren können, denn Roman Rees und Philipp Horn haben es gut gemacht, aber lauftechnisch war jetzt nicht so das Beste, würde ich mal sagen.
Ja, definitiv. Also Roman Rees mit und Philipp Horn, beide mit super Schießleistungen. Benedikt Doll, meine ich auch, hatte nur einen Nachlader. Aber da ist es läuferisch und Benedikt Doll hatte sich ja auch nach dem Wochenende sehr kritisch dazu geäußert und ist auch nochmal via Instagram ein bisschen ins rechte Licht gerückt, was das Material angeht. Da er damit absolut nicht zufrieden gewesen ist, jetzt auch schon, drei Wochen hintereinander und dass er da sich ein bisschen mehr darauf fokussieren will jetzt in den freien Tagen.
Ja, also es war, also im TV-Interviews klang es richtig, richtig krass, also da hat er wirklich richtig gegen die Techniker abgeledert, das war schon, also war ich schon sehr überrascht, wie er da vom Leder gezogen hat, dann hat er es ein bisschen über seinen Facebook-Instagram-Kanal ein bisschen entschärft, musste er wahrscheinlich auch so ein bisschen vielleicht.
Ja.
Natürlich ist ja klar, weil das möchte man natürlich gerne nicht, also nicht so gerne natürlich sehen im Fernsehen, ist ja klar. Aber inwiefern ist da was Wahres dran? Also natürlich eher, wenn du guckst, die Zeiten waren die drittbeste Zeit vom deutschen Team, also da muss er sich schon Gedanken machen, weil eigentlich vom Potenzial her, würde ich sagen, ist er eigentlich der Schnellste in der Gruppe.
Genau, also wenn wir es jetzt mit der vorherigen Saison vergleichen, war er eigentlich immer mit der Laufstärkste, wenn nicht sogar der Laufstärkste der Mannschaft, gemeinsam mit Philipp Horn vielleicht. Deshalb, das sind wir auf keinen Fall gewohnt und ob man das jetzt nur aufs Material schieben kann, dafür bin ich auch einfach nicht Experte genug, was Material angeht. Er hat ja gesagt, er läuft einen anderen Hersteller als vielleicht andere Läufer, wo das besser läuft. Er läuft ja Matsus. Aber da kann ich nicht genug zu sagen, ob das jetzt wirklich daran liegt. Ich denke, er wird jetzt in den freien Tagen einiges austesten und dann können wir hoffen, dass das vielleicht am Wochenende schon besser funktioniert.
Ja, ich denke auch, dass er das mit Sicherheit austesten wird, weil ich denke, er ist mit Sicherheit selbst sein größter Kritiker und möchte natürlich möglichst erfolgreich und vorne mitlaufen. Es war jetzt nicht schlecht mit Platz 8 und Platz 11 in den Einzelwettbewerben und wie gesagt Platz 3, aber er hat gesagt, dass er ein bisschen das Gefühl hatte, dass er nicht so ganz mitkommt mit den Top-Leuten, obwohl er alles gibt. Und da ist es natürlich dann irgendwann so, wenn man sagt, okay, ich gehe bei meinem Limit und habe das Gefühl, ich bin körperlich fit, um mit denen mitzuhalten zu können, aber irgendwie bewege ich mich nicht vorwärts, dann geht es natürlich dann irgendwann um die Skier. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, inwieweit er dort, ja, besseres Material hat. Natürlich gutes Material hatte Erik Lesser, den wir auf jeden Fall hervorheben müssen, wirklich wieder ein blitzsauberes Wochenende und bei ihm läuft es wirklich. Also da hat das irgendwie Klick gemacht.
Ja, auf jeden Fall, auch wenn er ja immer der größte Kritiker mit sich selbst, sicherlich mit der Verfolgung an sich nicht zufrieden sein wird, mit vier Fehlern, aber trotzdem an sich ein wirklich gutes Wochenende für ihn, gute Leistungen in der Staffel, gute Leistungen im Sprint, also da kann er doch sehr zufrieden mit sich sein.
Genau, und zweimal, ich glaube, so immer sogar der Lauf schnellst, wenn ich mich nicht ganz täusche, wenn ich die Zeiten sehe, zumindest im deutschen Team, beziehungsweise nee, in der Staffel, in der Sprint war ein bisschen langsamer als Benedikt Doll, aber wirklich läuferisch in einer absoluten Topform. Also da braucht er sich auf keinen Fall vor den Top-Leuten zu verstecken. Also da hat er wirklich sehr, sehr gute Leistungen gemacht. Was war mit dem restlichen deutschen Team? Ich meine, du hast es schon kurz erwähnt, Philipp Horn, Roman Rees und auch Johannes Kühn. Ja, es war da solide, würde ich jetzt mal sagen, aber vor Johannes Kühn zum Beispiel erwarte ich mir einiges mehr, als er bisher gezeigt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also mit im Sprint mit zwei Fehlern 35er zu werden, okay. Aber ich denke auch, dass wir eigentlich auch läuferisch von ihm mehr erwarten können. Das Gleiche geht eigentlich für Roman Rees. Im Sprint keinen Fehler geschossen und eine Minute 18 zurück. Das ist schon eine Hausnummer an Rückstand.
Ja, das fand ich auch. Also da hatte ich eigentlich gedacht, dass er schon ein bisschen weiter ist und da mit so einer entsprechenden Nullleistung dann in den Top 10 mitfahren kann. Aber das hat es bei ihm noch nicht so ganz funktioniert jetzt diese Saison über. Also da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Vielleicht auch da das Thema Material, keine Ahnung. Gucken, ob er da vielleicht auch noch ein bisschen was ausprobiert, denn wie gesagt, bisher hat es noch nicht so ganz funktioniert. Lass uns vielleicht dann auch hier auf die Hauptsachen zu sprechen kommen, Lena, denn Simon Eder und Felix Leitner haben wirklich die österreichischen Fahnen so gut hochgehalten, wie es ging. Beide waren jeweils in beiden Rennen unter den Top 15 und ich denke, das ist doch das, was man ja von heimischen Fahrern daheim erwartet.
Ja, auf jeden Fall. Insgesamt das österreichische Team auf jeden Fall jetzt beim ersten Heimweltcup definitiv stark gezeigt. Ich denke, damit haben sie ihr Soll erfüllt. Ich denke nicht, dass man unbedingt erwarten kann, dass sie vielleicht um die Top 3 mitlaufen, aber auf jeden Fall gute Ergebnisse. Und da kann man drauf aufbauen.
Genau, ich denke so Platz 13, Platz 8, wie Simon Eder, das ist so, das, wenn er gut schießt und da durchkommt, weil er ist ja sehr schnell Schütze, also da geht er volles Risiko, weil er auch vielleicht der Läuferisch da nicht ganz mit den Top-Leuten mithalten kann, aber das hat sich bezahlt gemacht in dem Fall und wie gesagt, die Leistung war noch gut, Felix Leitner, Platz 12, Platz 13, also absolut in Ordnung auch da und da müssen wir vielleicht auch noch Lukas Hofer erwähnen, denn der hat in der Verfolgung wirklich, ja, Gas gegeben, glaube ich, kann man ganz, ganz gut so beschreiben. Von Platz 50 auf Platz 17 nach vorne gefahren. Also das ist schon ja, eine sehr, sehr starke Leistung gewesen, Lena.
Ja, auf jeden Fall. Da muss er deutlich gezündet haben, gute Ski gehabt haben, gutes Schießen gehabt haben, um doch so viel aufzuholen. Ja.
Können sich die Frauen von ihm noch ein bisschen was abgucken, würde ich mal sagen. Also das hat er, da hat wirklich alles funktioniert und da ist natürlich schön für ihn, der ja so ein bisschen so der Einzelkämpfer, möchte ich mal sagen, im italienischen Team ist. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Leistung, die mal erwähnt werden sollte. Sollst du noch was, Lena, wo du sagst, die müssen wir unbedingt nochmal erwähnen, weil er positiv oder negativ aufgefallen ist?
Vielleicht noch Fettle Sjostad Christiansen, der ja wieder in den Top 10 im Sprint war. Den kennen wir aus den Top 10, aber vielleicht ist es trotzdem wert, den hier nochmal zu nennen. Und ansonsten, ja, Sebastian Samuelsson kennen wir mittlerweile auch in den Top 10, auch wieder ein gutes Wochenende gezeigt, denke ich. Damit können die Schweden auf jeden Fall auch auf der Männerseite zufrieden sein. Und dann gewinnen sie natürlich die Staffel, was natürlich doch schon eine Überraschung ist, weil wir wissen, Sebastian Samuelsson ist stark, wir wissen, die anderen sind solide, aber dass sie eine Staffel gewinnen können mit 8 Nachladern, dann, das ist schon eine super Leistung.
Ja, da muss ich zugeben, das hat mich auch überrascht. Also, ne, die beiden besten Mannschaften hinten raus mit Martin Ponsiluma und Samuelsson, aber dass Pepe Fremdling und Jesper Nilsson so gut mithalten könnten, also da war ich auch ein bisschen überrascht und musste mir auch ja, verwundert die Augen rauben, gerade weil sie auch läuferisch auch mithalten konnten gegen die Norweger. Also, das war schon ja, wirklich, wirklich richtig gut. Also, das muss ich schon sagen. Also, da zeigt dafür, dass aktuell in Schweden viel richtig läuft. Und Lena, da darfst du dann gerne natürlich dann von berichten, wenn du dann mal im Skistand da vor Ort bist.
Ja, leider wohne ich ein bisschen zu weit weg, um das beurteilen zu können. Ich habe hier leider nicht so viel Schnee bei mir, wo ich wohne. Aber es ist auch, also sie haben einen Tag leider mehr als die Deutschen und sind trotzdem 44 Sekunden schneller, was auch schon ja eine gewisse Aussage ist. Und das letzte Schießen, dass Samuelsson mit Johannes Tinnesbø gleichzeitig dasteht. Johannes Tinnesbø schießt eine Strafrunde und auch Samuelsson braucht drei Nachlader, aber er schafft es eben, die drei Nachlader reinzubringen und läuft dann eben mit doch einem Vorsprung auf die Runde und kann das dann relativ easy nach Hause fahren. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn wir uns das angucken, auch von den Zeiten her. Also Samuelsson hat, sagen wir mal, zwei Nachlader gebraucht. Dann 50, hat 50 Sekunden gebraucht, um das ganze Schießen zu absolvieren. Johannes Tinnesbø mit drei Nachladern war 4 Sekunden schneller und hat halt, wie gesagt, dann die Strafrunde geschossen. Aber da zeigt es auch, dass manchmal vielleicht ein bisschen mehr warten da vielleicht auch vom Vorteil sein kann. Wie gesagt, am Ende Schweden gewonnen. Das war mit Sicherheit eine der großen Überraschungen vom Wochenende. Und natürlich, da sprechen wir uns jetzt, Dina, wenn wir uns aufs kommende Wochenende gucken, natürlich ähnlich viel Spannung, ähnlich viel Überraschung und natürlich noch mehr Erkenntnisse von, ja, von den Top-Leuten und wünsche natürlich uns auch aus deutscher Sicht natürlich dann den ersten Sieg diese Saison.
Auf jeden Fall. Da würde ich mal entweder auf Philipp Horn setzen, nachdem er sich jetzt so als Schlussläufer in der Staffel so gut gezeigt hat. Mal gucken, ob er es vielleicht schafft. Oder der zurückkehrende An Pfeiffer. Wir schauen mal. Er war ja schon nah dran.
Genau, er war ja schon mal nah dran und mal schauen wir mal, ob er das mal sein darf, warum auch immer. Wie gesagt, er da gewesen, also nicht da gewesen ist jetzt das Wochenende, das wird er vielleicht noch aufklären, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall den ersten deutschen Sieg, den würden wir uns als natürlich schon ein bisschen Patriot natürlich auf jeden Fall wünschen. Wünschen natürlich aber auch ansonsten natürlich, dass alle möglichst gesund bleiben. Das ist ja ganz wichtig, dass alle durchkommen, keiner Corona hat, keiner Quarantäne muss. Das hat Philipp Horn ja schon, ja, leidlich erfahren müssen, wie schlimm es das ist, zumal es ja bei ihm ein indifferenter Test gewesen ist und er dann negativ getestet wurde, aber dann schon alles feststand und er heimreisen musste. Aber wie gesagt, er hat das in seinem ersten Rennen dann doch gut gemacht und seinen ersten Weltcup-Wochenende und das soll auf jeden Fall Hoffnung machen jetzt für die kommende Woche. Ja, und dann gibt es uns dann natürlich nächste Woche wieder, wo wir uns dann mit dem gesamten Wochenende nochmal beschäftigen, das dann stattgefunden hat. Das werden auch dann natürlich die letzte Sendung vor der Weihnachtspause, denn dann ist erstmal ein bisschen Ruhe im Biathlon Weltcup und deswegen wollen wir natürlich dazu anregen, mit uns in Kontakt zu treten, uns Feedback zu geben, natürlich am besten über iTunes, am besten 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, sagt uns auch gerne, wie euch unser Potenzial, also unser Ablauf gefällt, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, da sind wir offen für jede Art von Kritik und wollen natürlich auch uns möglichst immer verbessern. Ja, und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Talkathlon, eurem Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.